Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für alle.
Money, get away, get a good job with good pay and you're okay. Pink Floyd. Vorweg mal. Gehälter sind soziale Beiträge und spiegeln den Stolz auf Mitarbeiterinnen und deren Fähigkeiten wider. Bezahlt Menschen dafür, was sie können, was sie bis jetzt geworden sind. Beta-Unternehmen bezahlen ein völlig individuelles Grundgehalt, je nach Marktpreis. Reputation der Mitarbeiterinnen des Menschen, nicht der Position. Team- und Unternehmensleistung sollte durch Beteiligung am gemeinsamen Erfolg anerkannt werden. Und es sollte keiner und keine ständig ans Geld denken müssen. Oder wenn schon, dann so. Die besten Mitarbeiterinnen sind die rentabelsten, die schlechtesten sind die teuersten. Und das hat nichts mit dem Gehalt zu tun. Na? Habe ich euch verwirrt? Dann ist es ja gut. Kommt herein zum Podcast. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten für alle. Ja, genau. Und es ist wieder Beta-Kodex-Time. Denn wir tauchen ein in das 7. Beta-Kodex-Gesetz. Bedingtes Arbeitseinkommen. Nicht unwichtig. Oder sagen wir essentiell. Lasst es uns einmal von ein paar Seiten betrachten und gemeinsam raushören, was in ihm steckt. In diesem Gesetz, in diesem Grundrecht für gutes neues Arbeiten, in diesem 7. von 12 Beta-Kodex-Prinzipien. Und ihr werdet hier auch andere finden. Ihr müsst nicht mal zwischen den Zeilen hören, sondern einfach nur dem Hausverstand und den Verbindungen folgen. Oder sonst einfach die anderen Folgen mit den Beta-Kodex-Prinzipien anhören. Teamautonomie, Föderalisierung, Leaderships rund um Erfolg, Transparenz, Marktorientierung, Rhythmus. Ach, und all die anderen hängen nämlich auch hier rum. Diesmal werde ich Spuren aus den Büchern New Pay, Alternative Arbeits- und Entlohnungsmodelle von Sven Franke, Stefanie Hornung und Nadine Nobile, die 12 neuen Gesetze der Führung von Nils Pfleging sowie den 12 Gesetzen des Beta-Kodex von Red42 hier hinterlassen. Und ich habe Gäste mitgebracht. Wir werden uns gemeinsam um das 7. Beta-Kodex-Gesetz kümmern. Klammer auf, ich sage es gleich, die Tonqualität ist eine Spannweite mit hoher Variationsbreite. Sorry.
I'm sorry.
Sorry.
Ich arbeite an einer Lösung und bis dahin sage ich lieber so als gar nicht. Klammer zu. Bedingtes Arbeitseinkommen, Teilhabe statt Anreizung. Ich zitiere den Gesetzestext. Vergütungssysteme in Beta-Organisationen tragen zwei grundlegenden Einsichten Rechnung. Erstens, dass individuelle Gehälter oder Mitarbeitereinkommen letztlich vor allem vom Markt bestimmt werden. Zweitens, dass es individuelle Leistung oder individuellen Erfolg in einer Organisation nicht gibt. Oh! Gehalt ist nicht zum Motivieren da, sondern um ein Kollektiv aus starken Individuen zu schaffen, das leistet, das keiner alleine leisten kann. Und der oder die Mitarbeiterin bekommt den Raum, sein ihr Bestes zu geben, ohne permanent bei jeder Handlung an den Gegenwert in Geld denken oder eine Anspruchshaltung entwickeln zu müssen. Und regt sich das Gefühl, dass das Gehalt zu gering ist, greift man zum Äußersten. Man redet miteinander. Eine solche leistungsunabhängige Bezahlung hat vor allem einen Vorteil. Sie entspannt alle Beteiligten ungemein.
Aha. Anreizung führt dazu, dass Menschen nicht wie Menschen behandelt werden, regelmäßig. Wer Menschen nicht wie Menschen behandelt, behandelt sie unmenschlich. Handlungen gegen die Menschlichkeit sind unmoralisch. Oh nein! Wenn Sie einem Mitarbeiter einen Bonus bieten, dann arbeitet er fortan für den Bonus. Dann haben Sie das Söldnerprinzip eingeführt. Und dann haben Sie einen Mitarbeiter mit Söldnermentalität. Das Potenzial dafür, egoistisch, profitorientiert, auf den kurzfristigen Vorteil schauend, rücksichtslos zu agieren, haben wir alle. In jedem und jeder von uns steckt diese Haltung als Option. Sie tritt genau dann zutage, wenn die Lebensumstände es erfordern. Menschen sind nicht ein für alle Mal so, wie sie in einem gegebenen Moment erscheinen. Menschen können so oder so sein, je nachdem, was ihnen abverlangt wird. Wenn Sie als führender Einfluss auf die Lebensumstände in Ihrem Unternehmen haben, dann können Sie sich also entscheiden, will ich Söldnerinnen haben oder will ich Leute, die freiwillig da sind, um ihr Bestes zu geben. So, aber jetzt. Erfolg verdient Anerkennung nach dem Erfolg. Hinterher, im Nachhinein. Erfolg ist immer gemeinsamer Erfolg, nie individueller. Erfolg ist immer eine erbrachte Leistung, die in Relation zu sinnvoll vergleichbaren Leistungen anderer steht. Anreizung ist eine Sonderform von Bestechung. Wer Pay-for-Performance-Systeme einführt, wer in Gehaltssystemen eine Verbindung herstellt zwischen Zielen und Vergütung, der muss bestraft werden. Das würde gesellschaftlichen Fortschritt bringen, das würde die Wirtschaft in Schwung bringen, weil Menschen dann wieder für einen Sinn arbeiten dürfen, statt für Geld. Nun begrüße ich den Business Owner und Chief Google Officer Paul Herwart von Bittenfeld von Seibert Media GmbH. Sie haben Peer Recruiting und Gehaltstransparenz im Unternehmen. Sie haben sogenannte Gehaltschecker und alle sind immer eingeladen, Themen einzubringen, mitzugestalten und etwas zu klären, wenn es Bedarf gibt. Herzlich willkommen, Paul Herwart von Bittenfeld. Wer seid ihr? Was macht ihr?
Wir sind Seibert Media aus Wiesbaden. Wir sind mittlerweile ein Softwarehaus, das sich mit Kollaborationslösungen und deren Einführung in Organisationen beschäftigt. Etwa 190 Leute. Gestartet sind wir tatsächlich als Internetagentur, also klassisch einfach Dienstleistungen für Kunden, die online gebracht, und haben dann aber im Rahmen unseres agilen Arbeitens nach und nach eben diese Leidenschaft zur Zusammenarbeit in Organisationen gefunden und darüber auch sozusagen dann unseren Zweck neu gefunden als Organisation, warum wir eigentlich da sind. Und letztendlich geht es bei uns immer um Zusammenarbeit in Organisationen.
Mhm. Ja, und bei Zusammenarbeit geht es dann auch, also nicht nur, aber auch ums Geld. Also das ist ja der heutige Fokus, den wir gemeinsam besprechen werden.
Im Bereich der Gehaltsfindung kann man sich das so vorstellen, dass es bei uns einen gewählten Gehaltscheckerkreis gibt. Und diese Gehaltschecker haben letztendlich die Aufgabe, für die Organisation eine faire Gehaltsbestimmung zu machen. Mhm. Und damit das irgendwie funktionieren kann, ist es natürlich wichtig, dass Leute aus den verschiedensten Bereichen der Organisation zusammenkommen und dass eben auch ein hohes Wissen darüber da ist, wie Gehälter bisher in der Organisation ausfallen und warum wir sie vielleicht auch so ausfallen. Und letztendlich zu einer fairen Entscheidungsfindung, letztendlich ist dieser Kreis dann durch die Organisation gewählt. Unser Prozess ist so, dass wir eben Gehaltschecker zur Wahl sich stellen lassen können, aufstellen lassen können und dann wirklich jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, zwei Personen zu benennen und wir dann schauen, dass eben die Person mit den meisten Stimmen sozusagen, mit den meisten Nennungen auch sozusagen da reinkommen, und wir machen immer nochmal einen Crosscheck, dass möglichst eben von jedem Mitglied aus der Organisation eine der benannten Personen, ja, wenn jeder zwei benannt hat, entsprechend auch mit in diesem Kreis dann mit dabei ist. Und in den letzten Jahren war es so, dass immer etwa 10 Personen dann in diesem Gehaltscheckerkreis waren. Wir brauchen sozusagen einen Kreis von Personen, die von der Organisation das Vertrauen ausgesprochen kriegen, diese Festlegung zu machen. Und das hat eben massiv dazu beigetragen, dass bei uns auch das Vertrauenslevel sozusagen in die Gehaltsfindung eben massiv gestiegen ist, was wir zumindest auch durch wissenschaftliche Studien zum Beispiel durch externe Befragungen auch mit begleiten lassen haben. Und da sich auch ein sehr hohes Vertrauensniveau jetzt mittlerweile zeigt. Ne? Aber das war so ein Stück weit die Geburtsstunde, erstmal der Versuch überhaupt zu sagen, naja, faires Gehalt ist ja ganz einfach, wir setzen uns mal zusammen, dann diskutieren wir drüber und dann haben wir die Kriterien und dann können wir künftig faires Gehalt zahlen. Und dann eben festzustellen, eigentlich basiert das sehr stark auch auf unseren Werten und wir müssen uns Gedanken darüber machen, was wir für uns als fair erachten. Und genau das ist letztendlich die Aufgabe von diesem Kreis. Im Kern auch uns Marktstudien einkaufen für verschiedene Rollen, die wir sozusagen in der Organisation sehen und immer schon so eine Betrachtung auch gemacht haben, was ist eigentlich der Marktfaktor sozusagen. Also wie ist die Situation im Markt für die einzelnen Rollen, entsprechend mit Korrekturfaktoren auf die Region und so weiter und die Firmengröße gerechnet und haben das immer so ein Stück weit als Referenz auch genommen, um also zu gucken, was ist quasi die äußere Referenz, an der wir uns etwas orientieren können. Und dann gibt es natürlich auch eine interne Referenz, dass wir wirklich intern auch gucken wollen, wie ist untereinander das Verhältnis. Und das kann auch heißen, dass wir sagen, nee, für uns ist es okay, dass wir in gewissen Rollen vielleicht auch mehr zahlen, weil wir das im internen Gefüge für fairer halten als Beispiel. Ja, und das sind halt Gespräche, die dann entsprechend stattfinden. Einmal diese äußere Referenz, wirklich zu gucken, was passiert da draußen im Markt. Und das kann auch mal heißen, dass man eben sieht, oh, im IT-Consulting ist der Markt jetzt hat sich sehr stark entwickelt. Dann müssen wir vielleicht in der nächsten Zeit darauf achten, dass wir insbesondere in diesem Themenfeld auch aktiv werden. Mhm. Aber der Gehaltstracker-Kreis hat eben immer diese übergreifenden Blick, ja, auf unsere 190 Mitarbeitenden, eben da zu schauen, ist das Gesamtsystem sozusagen fair, einmal in dieser externen Referenz, aber eben auch in dem internen Verhältnis zueinander.
Inwieweit ist ein Kriterium und fließt das ein, der Unternehmenserfolg, also auch die Kennzahlen zum aktuellen Unternehmenserfolg?
Ja, also das definiert natürlich schon auch ein Stück weit die Spielräume mit, ne, die wir haben. Wir haben lange eine Situation gehabt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind ein gutes Stück hinter dem, was der Markt auch für vergleichbare Rollen zahlen kann. Ich meine, wir haben Softwareentwickler, IT-Consultants und Entwicklerinnen, Systemadministratorinnen und so weiter. Das heißt, das sind schon sehr gefragte Felder auch draußen. Und was wir jetzt gerade gemacht haben, beispielhaft, um das zu verstehen zu geben, wir haben sehr stark an einem Wandel unseres Geschäftsmodells hin auch zu einem Produktanbieter gearbeitet. Und das hat sich jetzt in den Zahlen auch sehr stark bemerkbar gemacht, dass wir einfach so ein bisschen die Umsatzentwicklung von der Personalentwicklung auch loskoppeln konnten und uns da positiv entwickelt haben. Und um dem gerecht zu werden, auch das, wir haben immer gesagt, ne, wir sind ein bisschen hinten dran, was die Marktzahlen angeht. Wenn unsere Spielräume das ermöglichen, dann werden wir dem auch nachkommen. Und wir haben jetzt gerade im April tatsächlich sozusagen zur heißesten Corona-Zeit, was vorher auch schon beschlossen war, wir haben es dann eben aber auch durchgezogen, die Gehälter durch die Bank um mindestens 10% angehoben. Ja, das heißt, es gab Gehaltsveränderungen zwischen 10% und 20% für die gesamte Belegschaft. Also generell ist ja so Gehalt immer so eines der Tabuzonen noch, ne, die häufig irgendwie bestehen in Organisationen. Und ich glaube, dass das Modell, was wir für uns gefunden haben, dass das ganz gut passt dazu, dass wir eben sehr teamfokussiert quasi sind und dann auch so ein Entscheidungsteam irgendwie haben, die dafür eine Definition treffen. Das muss nicht zu jeder Organisation passen, sondern ich würde mir immer Gedanken machen darüber, was sind die Werte, die wir als Organisation irgendwo auch verkörpern und dann eben auch die Stringenz herstellen zwischen dem, was wir sozusagen als Werte für uns definiert haben, auch zu dem, wie das Gehaltsmodell dann auch ausschaut. Also ich würde unser Modell auf keinen Fall irgendwie als Blaupause darstellen, sondern einfach nur, das ist das, was zu uns als Organisation passt und eben wirklich nochmal einen Schritt zurückgehen und überlegen, wie passt es denn zu uns? Ja, was macht denn uns aus? Und darauf basierend voranzugehen. Wir sehen, dass es eben möglich ist, das Thema komplett zu enttabuisieren. Also bei uns, ne, also ein Kollege, der hier viele Büroführungen macht, der ruft immer in die Runde, wenn wir Gäste haben und sagt immer, und was glaubt ihr, was ich verdiene? Und da sind immer alle erstmal so ganz beschämt und trauen sich nicht und so. Und dann erzählt er das halt frei heraus und wie sich das zusammensetzt und wie sich das entwickelt hat und so. Und man merkt immer, wie verschreckend das für viele Leute ist. Und das muss einfach nicht sein. Das hat sich so nach und nach durch diese Einführung des Gehaltscheckerkreises, dadurch, dass mehr über Gehälter auch offen einfach geredet wurde, hat sich das komplett enttabuisiert. Und ich glaube, das ist was sehr Gutes, weil häufig ist es ja eher das Misstrauen, dass man das Gefühl hat, vielleicht ist derjenige neben mir, ja, der die gleiche Rolle macht, vielleicht verdient er ja viel mehr als ich. Und das führt immer zu so ein bisschen einem komischen Setup und, glaube ich, sorgt für mehr Unruhe, als wenn man es eben klar hat. Ja, ich kann eben nachschauen, was verdienen alle bei mir im Team, ist das fair, ist das nicht fair, aus meiner Warte, und dann können wir drüber sprechen und da gemeinsam eine Lösung finden. Und diese Möglichkeit nimmt man sich so ein Stück weit, wenn man eben Gehalt immer noch so stark tabuisiert. Und glaube ich schon, so ein bisschen, dass man dieses, vielleicht auch das initial entstehen könnte, so einen Gewitter, ja, das kann ja auch ein bereinigendes Gewitter dann am Ende sein. Und dann kommt sozusagen etwas mehr blauer Himmel wieder zum Vorschein und ja, man hat das sozusagen enttabuisiert. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, wie ich die Situation bei uns beschreiben würde. Wobei das immer ein Thema bleibt, über das diskutiert wird. Und es kann auch immer eine Situation aufkommen, dass man eben feststellt, da ist man mit einer Person nicht d'accord. Und das kann eben auch mal sein, dass 10 Leute eben eine andere Wahrnehmung haben als diese Person. Und dann muss man vielleicht auch diesen Konflikt aushalten. Und dann gibt es eben kurzfristig vielleicht auch keine klare Antwort darauf. Das wird, glaube ich, immer bestehen bleiben, unabhängig vom Gehaltssystem. Aber wie gesagt, für einen fairen, offenen Umgang miteinander ist es auf jeden Fall ein sehr starkes Instrument. Und wir haben eben auch erlebt, dass die Mitarbeiter, wenn sie eben sehen, okay, das ist was fair gespielt wird, dann eben auch bereit sind, da mitzugehen und dann vielleicht auch mal sozusagen, okay, ich habe jetzt temporär irgendwie zwar andere Chancen am Markt mehr zu verdienen, aber ich gehe diese Reise mit, ich finde es spannend. Und wenn dann eben auch gesehen wird, dass das auch dann gehandelt wird, wenn sich die Möglichkeiten ergeben, dann zahlt sich das auch in sehr hoher Loyalität, Zufriedenheit und Ähnlichem aus.
Die Gewinnbeteiligung bei euch ist quasi dann ein weiteres Element. Einen Satz oder ein, zwei Sätze sagen zur Gewinnbeteiligung? Ja.
Genau. Es ist so, dass wir schon immer 50% der Gewinne in der Organisation behalten, weil wir eben sehr stark auch dann in neue Themen, neue Geschäftsfelder, Büroausstattung und alles auch investieren. Dann gibt es 30% Gewinnausschüttung an die Gesellschafter und 20% an die Mitarbeitenden. Das ist sozusagen die Standardformel, könnte man sagen. Wir haben auch mal Jahre gehabt, wo das sich kaum bemerkbar gemacht hat und wir gesagt haben, okay, ja, aber weil es ja eine Systematik ist, die wir irgendwie so prägen wollen, ziehen wir das eben auch so durch. Und das kann halt auch mal heißen, dass nur in einem nicht so tollen Jahr eben dann eine minimale Ausschüttung vielleicht erfolgt ist. Aber es ist eben ja was sich bei uns fest etabliert hat. Und was natürlich auch in erfolgreichen Jahren dann eine signifikante Gehaltsverbesserung für die Kolleginnen und Kollegen dann heißen kann.
Ich muss raus aus diesem monatlichen fühlt sich gut an oder nicht, hin zu, wie kommt es überhaupt dazu, wie wird das aufgeteilt, wie kann ich das mitgestalten, wann ist ein gutes Jahr, wann ist kein gutes Jahr, das hat auch Auswirkungen dann auf mein Gehalt. Also kann man vorstellen, dass das sehr einzahlt in das Unternehmerische.
Ja, ich glaube, das ist eine Teilkomponente. Also ich würde sagen, generell erstmal, wenn man in Richtung Open Books geht, und wir haben schon immer unsere Projektauswertung eben für alle transparent gemacht, aber seit vielen Jahren, ich denke mal jetzt bestimmt schon 10 Jahre oder so, auch komplett Open Books. Das heißt, die monatlichen betriebswirtschaftlichen Auswertungen, die werden transparent kommuniziert und auch entsprechend erläutert. Ich glaube, das ist eigentlich so mit das Wichtigste, dass eben, das sind mit die quasi bei uns intern so die im Intranet, die Blogposts quasi, die meiste Aufmerksamkeit mitbekommen. Immer so ein State of the Month und dann praktisch auch das Monatsergebnis. Und das wird schon sehr aktiv auch gelesen und verfolgt. Ich glaube, dass das an sich schon mal den höchsten Effekt hat. Also ich denke mal, wenn man jetzt bei uns mit den Leuten sprechen würde, dass die Gewinnbeteiligung eher so wirklich als so ein Bonus verstehen, so okay, wir haben cool gearbeitet und freuen uns jetzt auch irgendwie darüber, aber das ist jetzt nichts unbedingt, mit dem so fest kalkuliert wird oder so. Aber es ist eben, wird glaube ich einfach nur als ein, ja auch ein Stück weit als einen fairen Ansatz dafür, dann eben auch davon mit zu partizipieren.
Oh, wie spannend. Vielen Dank, Paul. Und wer Cybert Media besuchen will, es gibt monatlich die Möglichkeit, das Innenleben kennenzulernen. Aktuell digital und wie ihr sie findet, zeige ich euch in den Shownotes. Zitat: Wie gelingt endlich eine Koppelung an den wirklichen Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg? Shiran Habekost aus Was bin ich wert? In Folge 18 hat uns bereits der Geschäftsführer Volker Baumgarten von Baumgarten erzählt, wie in ihrer Nahtstellenorganisation Recruiting und Entwicklung gelingt. Das erfolgreiche Familienunternehmen baut Lebensträume in moderner, nachhaltiger Holzbauweise. Jetzt erzählt er euch noch ein bisschen was rund um das Thema Gehalt. Hallo, Volker Baumgarten.
Es gibt auf jeden Fall eine Gehaltstransparenz. Also man weiß im Team, was die anderen verdienen.
Ja, wählen Sie Richtung, sagen wir mal. Mhm. Also ob die und die schon länger dabei sind, den anderen das beraten, weiß ich nicht. Aber bei den Neuen wissen sie es halt, weil das einfach mit bei dem Telefongespräch abgefragt wird. Und dann ist es ja irgendwo das Niveau schon bekannt, wo es reinläuft. Mhm. Dann 100 Euro hin oder her, so genau wissen sie es wahrscheinlich dann auch nicht, aber vom Groben wissen Sie schon, was der andere kriegt. Mehr oder weniger kann ich jeden Tag sagen, heute haben wir eine Leistung gehabt von, 65.584 Euro und haben 384 Stunden benötigt. Also das ist bei uns sehr transparent, da kann auch jeder reingucken. Und darüber brauchen wir keine Nachkalkulation, die ist jeden Tag da. Also man muss jeden Tag nur gucken, dann sieht man jeden Tag, wo die Baustelle steht. Und unser Ziel ist eigentlich, zusammen was zu verdienen, dann irgendwo was zu teilen. Und darüber mehr Geld zu generieren.
Ihr wollt hier quasi aus dem unternehmerischen Erfolg eine faire Beteiligung im Unternehmen etablieren.
Genau.
Das als Prämie nennen. Das ist sozusagen im gesamten unternehmerischen Kontext gesehen, dass man gemeinsam auch aufs Unternehmen schaut und sich so einbringt, dass alle was davon haben und das drückt sich dann auch in Lohn aus. Also das ist hier unter Prämie zu verstehen.
Genau. Das Weichselbaumsystem geht nur mit Transparenz und Fairness und Offenheit, anders funktioniert das nicht.
Vielen Dank für die Baumgarten-Einblicke und viel Spaß und Freude beim Lebensträume bauen. Zitat: Dass Frauen und Männern unterschiedliche Kompetenzen zugeschrieben werden, zeigt sich auch bei der Auswahl von Orchestermusikerinnen. Als Orchester in den 70er Jahren begannen, Musiker hinter einem Vorhang vorspielen zu lassen, stieg die Anzahl weiblicher Orchestermitglieder kontinuierlich an. Iris Bohnet, What Works? Und auch deswegen liebe ich den Beta-Kodex so. Er fokussiert die Könnerschaft, er zahlt in das Auflösen von historisch dominanten patriarchalen Rollenzuschreibungen und damit einhergehender Diskriminierungsmechanismen ein. Er wirkt, weil es darum geht, was wer kann. Nicht nur hinter dem Vorhang, sondern mitten im Miteinander, Füreinander leisten. Ja, und weil auch der Schrei nach Transparenz der Gehälter oftmals nach diesem Satz in die Tiefe stürzt, Transparenz alleine ist gar nichts wert oder viel zu riskant oder peinlich oder total arg. Mit Transparenz alleine wird es nie gelingen. So bekommen wir keine gerechte Entlohnung hin. So wird vielleicht sichtbar, wie ungerecht die Verteilung, die Bezahlung, die Entlohnung stattfindet. Wer soll sich das antun? Transparenz, Offenlegung ist immer der zweite oder dritte Schritt. Zuerst müsst ihr euch mal überlegen, was für ein Unternehmen ihr sein wollt. Eines, das die Menschenrechte einhält oder nicht? Wie ihr über die Menschen denkt, mit denen ihr zusammenarbeitet, wie ihr auf die Menschen schaut, auf das schaut, was Arbeit ist. Und wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt, weil ihr nicht begründen könnt, warum Menschen bei euch unterschiedlich entlohnt werden oder sich das Begründen bei genauerem Dialog verflüchtigt oder menschenrechtsverletzend ist, ja, dann kümmert euch mal um euer schlechtes Gewissen. Da ist sicher etwas zu finden. Denn es geht beim bedingten Arbeitseinkommen, bei alternativen Entlohnungssystemen um das, was ihr wollt, was ihr für ein Unternehmen sein wollt.
Es geht um Nachvollziehbarkeit, um das Ermöglichen von Mitgestaltung. Es geht um Verteilung und Verteilung. Es geht darum, Muster, die schädlich sind, einzutauschen gegen Muster, die in all das einzahlen. Natürlich geht es auch um Transparenz. Ach ja, weil ich die Menschenrechte gerade erwähnt habe. Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, das Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, das Recht auf angemessenen Lohn, das Recht auf gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit, das Recht auf soziale Sicherheit, das Recht auf Bildung, um nur einige der zentralen Menschenrechte zu nennen, die im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verankert sind. Auch frage ich mich gerade, wenn wir das Wort Arbeitnehmerinnen genauer anschauen, sie nehmen ja gar keine Arbeit. Arbeitgeberinnen würde doch trefflicher passen, oder? Zitat: New Pay ist nicht nur ein Thema für Unternehmen, es ist vielleicht noch viel mehr ein Thema einer sich verändernden Gesellschaft. Guido Bosbach. Arbeit bezahlt mit meinem Leben. Verhalte dich stets so, dass du die Summe des Lächelns erhöhst. Eine meiner Lieblingsweisheiten vom Businessphilosophen und Begründer der Nahtstellenorganisation der zeitorientierten Betriebswirtschaft von meinem guten Freund Ernst Weichselbaum. Er erzählt uns jetzt, was alles im Wort Gewinn steckt und welchen Mustertausch er anbietet. Wie Lohnerhöhung Lohnstückkosten senken kann und wieso ein gerechter Lohn bedeutet, dass jeder und jede einen anderen Gehalt erhält. Abhängig vom Können, mehr Können, Lernen, Entwickeln. Herzlich willkommen, Ernst Weichselbaum.
Im Weichselbaum-System hat ja jeder Mensch ein Recht auf Gewinn. Im umfassenden Sinne, kannst du das den Hörerinnen und Hörern erklären, was damit gemeint ist?
Ja, wir sind wieder mal beim Grundthema Austauschen von Mustern, die wir im Kopf haben. Es gibt zum Thema Entlohnung zwar gesellschaftlich weit verbreitete Muster, das eine Muster ist, irgendwer, der Produktion besitzt, braucht, damit er etwas verkaufen kann, zwei Dinge. Das eine ist Material, gekauft er, und er braucht Leute, Human Resources, sagt man dann dazu, und kauft anderen Leuten einfach Stunden ab, damit sie das tun, was notwendig ist, um ein bestimmtes Produkt zu erzeugen. Das ist die eine Welt. Die andere Welt hat ein ganz anderes Muster im Hintergrund. Wir, nicht ich, sondern wir, leisten miteinander etwas, was wer anderer braucht, erzeugen einen Nutzen und versuchen, diesen Nutzen gerecht zu verteilen. Das Weichselbaum-Modell ist natürlich die zweite Version.
Das war klar. Ja, was ist der Gewinn im umfassenden Sinn? Also was hat das mit Geld zu tun und was steckt da noch drin?
Da bin ich die Antwort schuldig geblieben. Wenn wir jetzt einen in der arbeitsteiligen Welt, auf die wir uns gesellschaftlich geeinigt haben, dass jeder das am besten machen soll und beitragen soll an so einer gemeinsamen Leistung, was er am besten kann und was er ihm am meisten Freude bereitet. Und wenn jeder seinen Beitrag dort leistet, wo der gesellschaftliche Nutzen am größten ist, dann beschenkt er sich selber, dann gibt es einmal einen monetären Gewinn aus einer Leistung, die ganz normal im Leben, ohne den geht es ja nicht. Wir haben uns auf das Tauschmittel Geld geeinigt und das hat sich durchaus bewährt. Aber der Gewinn ist mehr, nicht? Wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, kann ich hier einen Gewinn haben an Ausbildung, einen Gewinn an Bildung. Ich kann einen Gewinn haben an Wohlfühlen. Ich kann meinen Freundeskreis erweitern, was auch ein Gewinn ist. ich kann einen Gewinn an Geschichten haben, die ich meinen Kindern erzählen kann. Also der Gewinnbegriff ist sehr weit ausdehnbar. Und das Lustige ist, das ist so nicht, da geht es nicht um Ausgleich oder man arbeitet, damit man dann in Urlaub fahren kann, sondern wenn man eingegliedert ist in die Gesellschaft, an der Stelle, wo man eben, wie vorher gesagt, mehr Leistung und mehr Freude selber hat, dann ist das nicht zu verhindern, dass die Summe des Gewinns größer wird. Und auch im monetären Sinn. Das möchte ich jetzt ganz kurz ein bisschen erweitern. Der Mensch als Einzelwesen hat immer die Idee, ich habe gern Anerkennung als Einzelwesen. Aber das zweite Element ist genauso stark. Ich bin immer gern Teil eines erfolgreichen, größeren Ganzen, des gemeinsamen Teams. Und da gibt es oft Ideen, da weiß man dann gar nicht, wer so richtig auf die Idee gekommen ist. Aber zum Beispiel, ja, das ist eine gute Idee, machen wir es in Zukunft so. Und dann steigt die Produktivität. Und jetzt passiert was Wunderbares. Die Kosten für ein Unternehmen pro Stück, egal ob das jetzt eine Hardware oder ein Akt oder sonst was ist, sinken, wenn der Mehrwert zwischen dem Team und dem Unternehmer in irgendeiner Form geteilt wird. Das ist eigentlich eine fantastische Idee, Löhne erhöhen zur Senkung der Lohnstückkosten. Es wird meistens angezweifelt, ich kann es aber beweisen.
Zum Entlohnungsmodell im Weichselbaum-System, also das schafft ja individuelle Löhne. Die Grundlage dafür bilden die Qualifikationsraster in den selbstorganisierten Teams. Wie ist das zu verstehen, dass da jeder und jede dann unterschiedlichen Lohn bekommt?
Genauso wie jede Person anders ist. Und wenn es sowas wie einen gerechten Lohn gibt, müsste ja jeder einen anderen Lohn haben. Wie kommt man dorthin? Na, zunächst besteht das Einkommen des Herrn Huber oder der Frau Meyer aus drei Bausteinen. Der erste Baustein ist gesellschaftlich anerkannt, das heißt in Deutschland Flächentarifvertrag und bei uns heißt es in Österreich Kollektivlohn. Da schaut man auch, was zwischen den Sozialpartnern vereinbart ist, Verwendungsgruppen und so weiter. Wahlstunden ergibt einen Grundlohn. Der wird Schritt 2 oder Baustein 2 erweitert um das individuelle Können oder mehr Können der Person. Das Dokument dafür heißt pro Team. In diesem Team arbeiten jetzt diese und jene Personen und haben folgende Leistungen zu erbringen. Und wer mehr kann, ist wertvoller, weil er bei Krankenstand oder Stellvertretung oder Urlaub oder außergewöhnlichen Aufträgen einen zusätzlichen Nutzen stiften kann. Da kommt jetzt der Satz, es gibt keine überqualifizierten Personen, nur dumme Organisationen, die diesen Mehrwert nicht nützen können. Und naja, das war der zweite Baustein. Und weil ja kaum zwei Personen genau gleiches Könnenprofil haben, wird automatisch der Grundlohn variabel und damit individuell. Und das dritte Element ist der Kit des Teams. Wir schaffen miteinander, wie vorher geschildert, einen Mehrwert, der durchaus auch in Euro umrechenbar ist. Der wird zwischen Unternehmen und dem Team geteilt und innerhalb des Teams noch teaminternen Regeln. Also der Grundlohn, der KV-Lohn plus der mehr Lohn für Grundlohn, der individuell ist, plus Erfolgsprämie des Teams. Mhm. So gibt es keine zwei Personen, die gleich viel verdienen. Ein Ausbildungsplan, wie entsteht der? Wir sind alle gewohnt im alten Muster, dass irgendeine HR-Abteilung oder der Vorgesetzte die Frau Müller oder den Herrn Meyer bewertet und Mängel feststellt, die mittels Ausbildung quasi repariert gehören. Das ist für mich Menschenverachtung. Die Alternative ist, ich arbeite in einem Umfeld, das macht mir Spaß und jetzt kommt der Unterschied. Auf dem Qualiraster gibt es drei Intensitätsmöglichkeiten. Kann es selbstständig, das heißt, wenn nur er in dem Team wäre, um etwas fertig zu machen, dann kann er es. Dann gibt es, kann es unter Anleitung, dann müssen sie halt dann zu zweit sein. Und dann gibt es noch das dritte, ich will es lernen. Das heißt, der Auslöser für Ausbildungsprogramm ist nicht mehr die HR-Abteilung, sondern das Wollen der Betroffenen. Das ist für mich ein Riesenunterschied in den grundlegenden menschlichen Mustern. Ich will es lernen, bewege deshalb den Konzern.
Und für alle, die vielleicht gerade weggehört haben, weil sie meinen, es betrifft ja nicht meine Branche oder meinen Sektor oder unsere Unternehmensgröße. Bedingtes Arbeitseinkommen gestalten, Teilhabe ermöglichen geht in allen Bereichen, geht auch im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich und hat nichts mit Größe zu tun. Gell? Rufzeichen fett gedruckt. Zitat. Bei uns kümmern sich die Teams um das Recruiting. Von der Ausschreibung über das Vorstellungsgespräch bis zur Gehaltseinstufung müssen sie natürlich auch wissen, was die Organisation bezahlen kann. Team Recruiting ist Teil der Selbstorganisation. Somit wandern bisherige Aufgaben von Führungskräften oder HR-Expertinnen in die Teams. Denn zu viele Fachleute schaden. Wenn das Team selbst entscheidet, wie und wen es rekrutiert, wird alles viel einfacher. Joste Block, Bürzag. So, und nun David Kumins, geschäftsführender Gesellschafter der Ministry Group, einer Firmengruppe, die verschiedenste Fachkompetenzen so bündelt, dass die New Work-Reisebegleitung gelingen kann. Hier in dieser Organisation gibt es eine teambasierte Gehaltsformel. Eine Formel, die man vor allem in ihrer Tiefe verstehen muss. In diese Formel fließen Selbst- und Fremdeinschätzung ein, das Können und die individuelle Entwicklung stehen im Fokus. Es geht um den Blick auf die Weiterentwicklung der Menschen im Kontext der aktuellen Marktentwicklungen und Bedarfe. Es geht darum, dass die Bewertung Null okay ist und Extra-Engagement und Unternehmertum weitere Kriterien bei der Berechnung des Gehalts eine Rolle spielen können. Immer um die Annäherung an eine subjektive Fairness bemüht, mit dem Wissen, dass es eine objektive Fairness gar nicht gibt. Die teambasierte Gehaltsformel lautet: Festgehalt ist gleich der Wert der Selbsteinschätzung mal ein Fünftel plus dem Wert der Fremdeinschätzung mal vier Fünftel, die Summe daraus mal 100 plus dem Basisgehalt. Im Detail einfach im Buch New Pay nachlesen. Hallo David Kumins, herzlich willkommen in diesem Podcast.
Die teambasierte Gehaltsformel ist jetzt nicht nur ein Formel- und Zahlenwerk, das ihr kreiert habt, sondern schon auch eine andere Form, Leistung und Könnerschaft zu bewerten. So.
Genau. Die Idee dahinter ist, Bewertung von Feedback von Entwicklung zu trennen, aber auch eine, eine gefühlt faire Form zu finden, diese Bewertung zu machen. Spannend ist bei dem Thema Gehalt, dass da trifft man immer einen Nerv mit diesem Thema. Das war anfänglich die größte Gruppe, die wir je hatten, Arbeitsgruppe. Weil meistens gab es vielleicht 8 bis 10 Leute, die in die Gruppe gekommen sind. Da hatten wir 20 Leute, die erstmal interessiert waren, was machen wir mit diesem Thema. Die ist später ein bisschen kleiner geworden, weil letztendlich bleiben die, die wirklich an dem Thema arbeiten wollen. Aber es war aber sehr spannend für sehr viele zu überlegen, wie machen wir das in die Zukunft. Und was dabei rausgekommen ist, auch in dieser Gruppe, dass es wirklich nicht um Dinge ging, wie wir wollen wissen, was alle verdienen. Also absolute Gehaltstransparenz ist auch ein Weg. Sondern es ging darum, das Gefühl zu haben, dass es fair entschieden wird. Und das Spannende ist, dass ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Geschäftsführer ziemlich fair waren, weil wir eben halt einen Blick über alles haben, auch immer mal wieder Leuten, die es sich nicht gemeldet haben, angesprochen haben und gesagt haben, wir glauben, es ist Zeit, dass du auch mehr Geld verdienst und so weiter. Das ist aber nicht in der Regel etwas, was fair empfunden wird. Weil es wird oft immer noch als willkürlich empfunden, als sehr persönlich und individuell. Ich kriege meine Gehaltserhöhung nicht in die Höhe, die ich haben will, weil sie mich nicht mögen. Also du kannst keinen objektiven Fairness hier reinbringen und geht sowieso nicht, objektive Fairness. Aber wie könnten wir es schaffen, mehr subjektiven Fairness hier reinzubringen? Wie können wir es schaffen, einen Prozess aufzubauen, wo die Bewertung, die wir hier machen, möglichst von denjenigen gemacht werden, die das einschätzen können, also von Leuten aus den Teams. Bei der Selbstbewertung, da bewerte ich, also ich ein Fünftel von der Bewertung, wie weit bin ich in meinem Fach, also das fachliche Bewertung, also das, was ich tue, also es ist natürlich alle, die Menschen sind alle sehr unterschiedlich in dem, was sie tun, und das ist auch tatsächlich in der Realität ein Thema gekommen. Also was bewerten wir eigentlich jetzt? Was ist derjenige gerade jetzt? Weil der macht gerade auch vielleicht was Neues oder so. Das ist war auch immer so eine Frage, was ist eigentlich das Fach? Also es ist noch so ein bisschen das aus dem Traditionellen, aber das, also wenn es relativ einfach ist, kann man zum Beispiel am Beispiel von einem Softwareentwickler sagen, wie weit bin ich in meinem Wissen, mein Können, mein Lernen in meinem Fach als Softwareentwickler in der Form, wie kann man das bewerten, wobei die Kriterien, die wir gewählt haben in diesem Team, die das definiert hat, sind auch ganz viel Werte, was für uns wichtig sind. Also zum Beispiel wie Selbstständigkeit. Wie selbstständig bin ich dabei? Oder wie schöpferisch bin ich dabei? Also der Ausdruck, glaube ich, was da gekommen ist. Also wie konzeptionell arbeitet man in dem Bereich? Und, das hat den Blick darauf, was ich tue als Beruf sozusagen, also als Softwareentwickler oder als Designer oder wo wissen, dass es keine absolute Kategorien gibt, weil es Menschen gibt, die dann auch zwischen die verschiedenen Bereichen Fähigkeiten haben. Aber das, was ich in dem Fall bei den Dienstleistungsgeschäften, das, was ich für den Kunden mache, sozusagen. Und da spielt die Selbstbewertung auch mit rein. Und die Extra-Arrangement bezieht sich eigentlich auf Sachen, die nicht damit zu tun haben, was ich für den Kunden mache direkt, sondern das, was ich tue, um das Zusammenarbeiten besser zu machen. Dass wir mehr gemeinsam Wert schaffen oder Hindernisse aus dem Weg laufen. Also es ist schwer zu kategorisieren, also genau zu sagen, was es ist, weil es vieles sein kann. Und das ist eine Bewertung, die wir am Ende gemacht haben, wo jeder jeden bewertet und nach dem Motto und ganz schnell einfach wo, und das ist ein bisschen schwierig sich dran zu gewöhnen, weil ein Punkt dabei war, wenn es nur ist, ist es völlig okay. Und das sind wir uns nicht gewohnt, gerade aus unserem Schulsystem und sonstige Bewertungen, wie nur, es geht nicht, nur ist nicht okay. Doch, nur ist völlig okay. Das heißt, ich mache meinen Job und das ist gut so. Aber sobald ich eins habe, dann mache ich ein bisschen mehr als nur mein Job, sondern ich gucke mal, dass das Ganze hier ein bisschen besser wird.
Was habt ihr denn ermöglicht oder gemacht, damit Unternehmertum sich entfalten kann bei euch?
Oh, das ist keine einfache, also es gibt keine einfache Antwort darauf. Es ist eigentlich eine Summe von allem, was wir machen, würde ich sagen. Es ist mehr Entscheidungen in den Teams selbst, die arbeiten mit den Teams, dass sie auch mehr Potenzial für sich entdecken können. Ist natürlich auch eine individuelle Arbeit. Manche möchten sich mehr reinbringen, manche möchten das nicht, manche interessieren sich dafür. Wie können wir dabei helfen? Wie weit bin ich gekommen, um das also zu bewerten, sozusagen zu bemessen, was am Ende dann irgendwo im Gehalt widerspiegelt, hat es nicht nur mit was leiste ich zu tun, sondern was habe ich gelernt? Wie habe ich mich entwickelt auf dem Weg? Also eine Anerkennung dafür, was ich alles gelernt habe, nicht nur, was ich produziert habe. Und das ist, finde ich, extrem wichtig, gerade wenn wir in Bereichen von Wissensgesellschaft, beziehungsweise ich denke eher an, wir kommen zu Kreativgesellschaft hinkommen, das ist, kann nicht nur ums Produzieren gehen. Es muss auch darum gehen, was ich gelernt habe und wie bin ich weitergekommen.
Das teambasiert heißt bei euch, dass ihr diese Fremdeinschätzungen, dass die quasi eingeholt werden, vierteljährlich. Oder hat das noch einen anderen Aspekt, teambasierte Gehaltsformel, dass man als, weil es arbeitet, ihr arbeitet ja in selbstorganisierten Teams.
Genau. Die Idee dahinter ist, dass diejenigen, die es am besten einschätzen können, das auch tun sollten. Und da ist dann die Idee, dass die Leute, die auch zum Beispiel wieder bei dem Softwareentwickler, da sollte auch andere Softwareentwickler auch beurteilen können, wie bei bist du gekommen in deinem Werdegang als Softwareentwickler. Aber nicht nur, sondern die Leute, die mit denen man unmittelbar miteinander täglich arbeiten, dass man die auch eine Idee, vielleicht sind sie nicht alle Experten in Softwareentwicklung, aber sie haben in den täglichen Arbeiten ein Bild davon, wie ist man auf diesem Weg. So ist die Idee. Letztendlich, wenn wir auch früher als Geschäftsführer das gemacht haben, haben wir genau die Leute gefragt, wie ist das, also wie ist dieser Mensch. Wenn wir nicht mehr an einer bestimmten Größe ist, wird das dann so nicht mehr direkten Kontakt und operative Erfahrung mit demjenigen hatte. Und so ist es, also das Teambasierte, das heißt eigentlich, dass vielleicht das englische Wort Peer ist vielleicht das bessere Wort dafür, weil es nicht unbedingt nur die Leute sind, die unmittelbar im Team sind und nicht unbedingt alle, die unmittelbar im Team sind, sondern eine Gruppe von Menschen, die verschiedene Aspekte dann gemeinsam beurteilen können, wenn man das Wort noch benutzen will. Und tatsächlich ist das auch in der Praxis, was wir machen damit, ist, dass es gibt eine gemeinsame Dialog darüber eigentlich, über diese in diese Gruppe, um zu einem zu diesen Zahlen zu kommen, die letztendlich dann in der Formel einfließen nachher.
Totale Irritationen, wenn man aus den ganzen Bildungssystemen dann bei euch landet. Also eh schön, wunderbar. Na, weil eben so sichtbar wird auch, nach welchen Mustern wir sozialisiert sind. Ja, ja. Und New Work, New Pay bedeutet eben nicht nur sagen, eben wie du am Anfang ja gesagt hast, es geht darum, dann zahlen wir, machen wir das halt ein bisschen anders, sondern einfach sagen, welches dahinterliegende Muster möchten wir auf jeden Fall nicht unterstützen und welches Muster möchten wir fördern, das sich in den Köpfen und Herzen der Menschen etabliert.
Ja, vielen Dank auch David für diese wertvollen Einblicke. Nun kommen die Wortspenden der heutigen Gäste. Paul Herwart von Bittenfeld hat zwei Lieblingsworte und David Cummins ein Lieblingsunwort für gutes neues Arbeiten mitgebracht. Denn wie ihr wisst, Sprache hat Macht und Sprache macht Wirklichkeit. Ein zeitloser Sprachkalender und das macht der Sprache-Booster von Red 42 machen sich in Bälde auf die Reise zu euch beiden. Vielen Dank.
Very important words.
Mir fallen zwei ein, die ich für wichtig erachte. Das eine ist eben Partizipation in all seinen Ausprägungen. Das andere wäre Integration, was uns gerade auch sehr stark umtreibt. Also wie können wir als diverse Gruppe von Menschen eben uns stärker beflügeln? Und ich glaube, das sind so Begrifflichkeiten, die eher, ja, ich weiß nicht, ich sag mal so in Konferenzagenten und so weiter ist das immer so ein bisschen so ein Nebenstück, was dann auch irgendwie noch mitgebracht wird. Aber ich glaube, das sind Dinge, die wir stärker nicht so unter diesem Hype-Aspekt betrachten sollten, sondern wirklich mal in uns gehen sollten und darüber nachdenken, wie wir sie wirklich in der Organisation verankern können. Und dann gibt's, glaube ich, gigantische Handlungspotenziale in jeder Organisation, weil, wie gesagt, das häufig nur zu oberflächlich einfach behandelt wird.
Persönlich finde ich das Wort disziplinarische Vorgesetzte ziemlich schlimm. Weil das disziplinarisch beinhaltet für mich auch dieses Bestrafen oder die Möglichkeit haben zu bestrafen. Und darum geht es für mich eigentlich überhaupt nicht in unsere neue Arbeitswelt sozusagen, sondern eher zu gucken, wie könnten wir uns gegenseitig heben und weiterbringen.
Wow, auch wieder ein bereicherndes Thema. Ich hoffe, ich konnte euch gemeinsam mit meinen tollen Gästen ein bisschen Inspirationen dazu liefern. Die Bücher New Pay, die 12 Gesetze der Führung und In jedem Unternehmen steckt ein Besseres lege ich euch wärmstens ans Herz und unter den Kopfpolster. Es lohnt sich zu lesen. Ihr findet diese und ein paar weitere Links, Artikel und so weiter und so fort, sowie Infos über die tollen vorgestellten Unternehmen in den Shownotes. War das anregend? War das aufregend? Juhu! Juhu! Mein Name ist Elisabeth Sechser und ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich Ihnen zu stellen. Kommt wieder, hört weiter. Empfiehlt den Podcast oder singt ein Lied. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für alle. Zitat: Die Schwierigkeit ist nicht, neue Ideen zu finden, sondern den alten zu entkommen. John Maynard Keynes.